Alles klar. Also vielen Dank nochmal, dass ich die Chance habe, über meinen Gedanken ein bisschen zu Badges zu berichten. Bei den verschiedenen Projekten, die ich mache, ich habe das ein bisschen erzählt, es geht mir ein bisschen um Übergangssysteme und auch da, wo Badges da eine Rolle spielen können. Und ich möchte das im ersten Teil ein bisschen thematisieren und im zweiten Teil drei sehr unterschiedliche Beispiele von Einsatzfelder von Badges bringen. Ich arbeite bei FIPS Forschungsinstitut in Berlin und wie gesagt, also wir beschäftigen uns mit dem gesamten Bildungsweg von Personen. Daher interessieren wir uns besonders für diese Übergangsfragen und wir beschäftigen uns sehr im Moment mit den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund der Digitalisierung. Und das würde ich auch gleich mal thematisieren. Hier rechts, das würde ich am Ende nochmal zeigen, als ein Beispiel von einem sehr dezentralen, sehr experimentellen eigentlich Beispiel von Badge-Erwerb. Erstmal wollte ich zwei Zitate bringen, die beide sehr aktuell sind. Den zweiten ist tatsächlich aus einer Unterhaltung, die ich hatte gestern bei Twitter. Das erste ist aus der Zeit. Das ist die Personalchefin von Conti in Hannover. Sie sagt, es kommt auf die Fertigkeiten und Fähigkeiten an, nicht auf die formale Qualifikationen. Und dann auf der anderen Seite eben, ich glaube, das ist wirklich eben dieser Gegensatz, dann hier von diesem Twitter-User, es ging ein bisschen um diese Frage, was sind Badges, wie können sie eingesetzt werden und dann natürlich, was ist Blockchain, weil es ist ja das absolute Hype-Thema. Und ich finde auch das richtig, was diese Person gesagt hat. Also Unternehmer suchen sich natürlich einen einfachen Weg vor, zu selektieren. Insofern eigentlich genau zwischen diesen beiden, glaube ich, ist dieser Spannungsmoment. Und es ist echt interessant, das zu untersuchen. Zunächst mal, ich habe mich sehr mit Hochschulbildung beschäftigt und insofern ist natürlich die große Frage, wenn wir Massenhochschulsystemen haben, welche Rolle spielt dann die Zertifizierung, also der Hochschulabschluss? Wir haben ja in den meisten Ländern der Welt haben wir zwei Sachen. Wir haben auf der einen Seite eben die Frage, ob die Hochschulabschlüsse jetzt differenziert genug sind. Meistens gibt es irgendwelche Noten, die man bekommen kann. Und man sagt, okay, die Aussagekraft von diesen Noten wird immer geringer, umso mehr Leute Hochschulabschlüsse bekommen. Dann aber sieht man die Debatte, die aus dem Arbeitsmarkt kommt, wo Arbeitgeber ständig kritisieren, die Absolventen bringen nicht die Skills mit, die man braucht von dem Arbeitsmarkt. Wobei das ein ganz anderes Thema ist und das kann man auch anders vertiefen. Dennoch kann man sagen, trotzdem auch ein Hochschulabschluss ist eine sehr große Sicherung gegen Arbeitslosigkeit. Wir konnten das 2008, 2009 zum Beispiel in Spanien sehen, obwohl es eine sehr hohe Arbeitslosigkeit in dem Land gab. Am wenigsten betroffen davon waren Hochschulabsolventen. Hier ist eine Frage oder ein Ergebnis aus einer Umfrage von CDFOP, die sich mit eben Entwicklung im Arbeitsmarkt beschäftigt in Europa. Und hier ist einfach nur die Frage, okay, aufgrund der, also die Frage ist, welche Leute, wenn sie einsteigen, haben ein Kompetenzprofil, das unterhalb des Niveaus ist, das sie brauchen für ihren Job. Und wir sehen, also am wenigsten ist das der Fall bei Leuten mit Hochschulabschluss. Insofern, Hochschulabschlüsse haben auf jeden Fall eine Wirkung. Bloß ist es die Frage, also wenn wir jetzt weitergehen, es ist auf der einen Seite, das Hochschulsystem wird deutlich immer größer. Auf der anderen Seite ist es ja so, der Arbeitsmarkt verändert sich sehr stark in der nächsten Zeit, vor allem aufgrund der Digitalisierung. Die ungeklärte Frage bleibt, also warum ist es eigentlich so, dass Hochschulabsolventen relativ erfolgreich sind auf dem Arbeitsmarkt? Eine These, die besonders von der OECD auch weiter untersucht wird, in den nächsten Jahren können wir auch ein paar Studien zu diesem Thema auch erwarten, ist, dass Hochschulabsolventen andere Skills mitbringen, andere Qualitäten mitbringen, die implizit in ihrem Profil sind. Das sind eben die soziale und emotionale Skills, die man aufbaut aufgrund der Universitätserfahrung. Natürlich, wenn das so ist, dann müssen wir natürlich fragen, also in dem Moment, wo auch das Hochschulbildung zunehmend digital wird, wo auch diese Campus-Erfahrung auch anders wird, ob das weiterhin so bleibt. Dennoch im Moment kann man sagen, also wahrscheinlich ist es so, dass die bringen ein anderes Kompetenzprofil mit. Das andere, was man sieht, ist, Hochschulabsolventen haben, die bringen auch eine Lernaffinität mit. Also wenn man sieht, welche Leute nehmen am meisten an Weiterbildungskurse teil, das sind die Hochschulabsolventen. Diese zwei Qualitäten, nämlich also ein Skills-Profil, was soziale und emotionale Kompetenzen umfasst und auch eine Lernaffinität, werden auch zukünftig immer wichtiger auf dem Arbeitsmarkt. Dazu zeige ich zwei kurze Slides. Auf der einen Seite etwas, was zunächst mal vom Konzept her aus einer Studie von Frey und Osbury kam, wo es um Auswirkungen der Automatisierung auf dem Arbeitsmarkt ging. Dieser Ansatz ist aber in den letzten ungefähr 10 Jahren immer weiterentwickelt worden. Die aktuellste und schönste Studie dazu ist auch von der OECD aus diesem Jahr, meine ich. Das ist unten zitiert. Jedenfalls, was man sagen kann, ist, soziale Intelligenz und kognitive Intelligenz werden die wichtigsten Qualitäten, die vor allem Hochschulabsolventen und die meisten Personen am Arbeitsmarkt mit sich bringen müssen, um erfolgreich zu sein. Wahrnehmung und Manipulation, das sind sogenannte auch technische Engpässe, Engineering Bottlenecks, die sind wahrscheinlich aber weniger wichtig für die Jobs, wo Hochschulabsolventen auch aktiv sind. Auf der anderen Seite ist es so, dass Studien, und hier ist nur ein Beispiel, Studie von McKinsey, sie sagen aus, wahrscheinlich bis 2030 ist es so, dass Personen in entwickelten Wirtschaftssystemen, wie zum Beispiel Deutschland, ungefähr ein Drittel davon werden ihr Arbeitsweg, ihr Beruf verändert haben. Also wir wissen, dass in der Regel ist es so, dass die berufliche Wege werden mehr ungerader und man braucht immer wieder neue Phasen des Lernens. Insofern, deswegen ist diese Lernaffinität so wichtig. Insofern, was wir suchen, ist eine Zertifizierung, die Kompetenzen und Fähigkeiten von Personen expliziter macht und auch den Kontext des Erwerbs noch wahrscheinlich expliziter und akkurater auch erfasst. Wenn wir das hätten, es hätte zwei Vorteile. Auf der einen Seite, wir hätten durch diese Art von Zertifizierung umfassende Kompetenzprofile, die Einsichten in die soziale und emotionale Kompetenzen auch bieten würden. Das wäre hilfreich auf der einen Seite für die Rekrutierung von Hochschulabsolventen. Es wäre aber ebenfalls genauso hilfreich eigentlich für die Jobsuche, also wenn Hochschulabsolventen und andere Personen auf Suche nach Jobs sind. Zweiter Vorteil ist, wenn man das schaffen würde, dass diese Kompetenzprofil auch Kompetenzen und Fähigkeiten umfasst, die außerhalb der Hochschulbildung erworben worden sind, also quasi neben der Hochschulbildung. Ich habe vorhin von dieser Universitätserfahrung auch gesprochen. Zunächst mal hätten wir vielleicht da auch eher einen lückenlösen Übergang zwischen Hochschulbildung und Lernen am Arbeitsplatz. Wir wissen jetzt schon, in den meisten europäischen Ländern ist es so, dass ungefähr 40% aller Studierenden arbeiten mindestens ein wenig neben dem Studium. Und wir haben bestimmte Gruppen von Studierenden, das sind meistens die sogenannten Non-Traditionals, wo das natürlich deutlich mehr der Fall ist. Und natürlich könnte man sagen, also auch da lernen sie was die wahrscheinlich in der Studie mit einbringen könnten, was auf jeden Fall zu ihrem Profil gehört. Daher könnte man sagen, also diese Art von Profil wäre auch gut für die non-traditional, so manchmal sagt man bildungsferne Schichten, weil da könnte man eben diese Übergänge leichter strukturieren. Dann kommt man, daher kommt man eben zu dieser Open Badges, und ich brauche wirklich, glaube ich, gar nichts wirklich hier zu sagen, nur nochmal darzustellen, es gibt bei Badges immer drei Instanzen, Issuer, also die Instanz, die die Badges ausgibt, dann natürlich Recipient, also derjenige, der auch den Badge bekommt, und natürlich als drittes der Konsument, normalerweise ist das der Arbeitgeber. Interessante ist, das wirkt, als ob das nur für Badges ist, das gilt aber für alle Arten von Zertifizierung natürlich. Also im Normalfall, Issuer ist die Hochschule, Recipient ist der Student, der immatrikuliert war an der Hochschule und bis zum Bachelor zum Beispiel auch aktiv war und dann einen Abschluss bekommen hatte, und Konsument ist natürlich der Arbeitgeber. Also drei Beispiele wollte ich nur zum Schluss bringen, die etwas unterschiedlich sind, deswegen dachte ich, die sind auch gut für die Debatte. Zunächst mal, es gibt eine Gruppe in Washington, mit denen bin ich in Kontakt, Education Design Lab. Sie fokussieren sehr auf die Frage, okay, wenn es 20th Century Skills gibt, wie können wir sie dann am besten darstellen? Und was die gemacht haben, ist, sie haben bestimmte Kriterien für 8 Kernkompetenzen dargestellt. Hier habe ich das eine Beispiel für Collaboration. Sie haben die Kriterien selber festgelegt. Die haben im Prinzip diese Badges dann entworfen. Sie arbeiten aber mit Hochschulen, die sagen, wir wollen genau diese Badges in unserer Hochschule nutzen. Und natürlich ist es so, jede Hochschule macht das ein bisschen anders. Manche Hochschulen sagen, okay, wir nehmen das additiv, das ist extra, das ist zum Beispiel für E-Learning oder so. Manche sagen, nee, es ist so zum Beispiel bei der Ausbildung für Pflegedienste oder so. Ist es sehr, wir haben sowieso im Programm, dass es sehr viel um Teamwork und Kooperation geht. Deswegen, wir integrieren genau diese Badges in unser Curriculum. Die Badges können dann bei einem von diesen zentralen Diensten abgespeichert werden. In diesem Fall ist das bei üblicherweise bei Credly. Das ist, ich glaube, über 10.000 Unternehmen sind registriert bei Credly. Das ist eine von den sehr großen Plattformen für Badges. Das ist also ein Beispiel direkt aus dem Hochschulbereich. Das Interessante ist eben, also es wird zentral definiert. Die Hochschulen nutzen aber diese Badges unterschiedlich. Und wenn man mit den Organisatoren spricht, die sagen, also auch die Anerkennung innerhalb der Hochschule ist ein bisschen anders. Und tatsächlich diese Anerkennung, diese Frage, ob jemand tatsächlich alles das gemacht hat, um diesen Badge zu erwerben, wird sehr unterschiedlich gemacht in den verschiedenen Hochschulen. Und das ist eigentlich genau dieser Flaschenhals. Also die eine Kollegin hatte gesagt, also in manchen Hochschulen ist es nur eine Person, und wenn diese Person erkrankt ist zum Beispiel, funktioniert das Programm nicht mehr. Also insofern diese Endorsement-Geschichte, das ist immer eigentlich ein von den interessanten Spannungsmomente bei Badges. Ein zweites Beispiel aus der Privatwirtschaft, vielleicht kennen Sie das auch, also IBM nutzt auch Open Badges. Sie nutzen das vor allem, zunächst mal wollten Sie das machen, glaube ich, wirklich für die Arbeitnehmer im eigenen Betrieb, genau weil Sie wissen wollten, wie können wir Teams am sinnvollsten zusammenstellen, wie können wir auch Weiterbildungsangebote für unsere Angestellten auch organisieren, die ihnen tatsächlich weiterbringen. Die haben das dann nochmal erweitert, einmal für Partnerunternehmer und auch jetzt für Individuellen, also für Privatpersonen. Und auf der Webseite gibt es ein sehr schönes Beispiel von einer Person, die sagt, sie war früher aktiv im Bereich Informatik, hat das aber extrem lange jetzt nicht mehr gemacht. Deswegen ihr in normaler Lebenslauf sah noch nicht so gut aus, aber jetzt hat sie ein paar Badges von IBM erworben Und damit konnten sie nochmal einen Job finden. Diese Badges werden bei Acclaim gespeichert. Das ist, glaube ich, von Pearson. Ich glaube, das ist organisiert von Pearson. Tatsächlich, das sind aber Open Badges, das heißt, jeder kann das überall speichern, wo er will. Interessanterweise, und das ist natürlich eine Frage, ob wir das in Deutschland schaffen würden, die Badges werden von manchen Hochschulen auch als Zugangsqualifikation für neue Studiengänge auch anerkannt. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn IBM das organisiert als andere Unternehmen, ist aber ein interessanter Fall. Das waren zwei bisschen so etabliertere Fälle. Jetzt wollte ich ein Beispiel bringen, ein letztes Beispiel. Dieses Beispiel wurde erarbeitet jetzt im Sommer, in the Summer of Code in Belgien. Jedes Jahr gibt es ein Summer of Code. Die Idee ist, dass Studierende oder junge Personen über zwei Wochen, glaube ich, auch unterstützt werden. Man kann kleine Programmierprojekte auch entwickeln. Ein Projekt, das sie entwickelt haben, und das wurde mitorganisiert von einem Projektpartner von dem MIRV-Projekt, von dem ich am Anfang gesprochen hatte, hatte auch dieses Projekt betreut, Be Skilled Today. Das ist wirklich relativ experimentell, ist aber sehr interessant. Also in diesem Fall ist es so, dass ich sozusagen als Person, ich kann sagen, ich habe eine bestimmte Kompetenz und ich suche mir Leute aus, die dann das belegen können. Und durch diese Belegung von anderen Leuten, dann erwerbe ich eben diese Badge. Insofern, das ist sehr interessant. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass in dem Projekt mehr wir eben Anerkennung und Wertschätzung auch ausdrücken wollen mit den Badges. Das hängt aber gleichzeitig ein bisschen mit diesen mit dem Beispiel zusammen, von dem wir gehört haben aus Litauen, also Youth Guarantee. Besonders fokussiert auf die Needs. Also Needs, falls man das nicht kennt, das sind die Leute, die nicht in der Bildung sind und nicht in Training und arbeitslos sind. Also das ist wirklich eine schwierige Gruppe. Man muss sie auch unterstützen. Solche Wege kann man sie vielleicht auch unterstützen. Ich glaube, insofern das Beispiel aus Litauen war sehr gut dafür. Die Diskussion kommt immer dann zurück auf diese Frage, also gibt es überhaupt eine Chance, solche Badges zu nutzen? Und häufig, wenn man sieht, wo Badges verwendet werden, sie werden für sozusagen besondere, hervorragende Leistungen verwendet. Sie werden additiv verwendet, aber das Interessante ist, ob man sie integrativ verwenden kann und ob man das schaffen kann, ohne dass mein IBM ist zum Beispiel. Da hier war es nochmal interessant, das Beispiel aus Litauen zu hören. Da haben sie ja das Vehicle Youth Guarantee verwendet, was ein sehr großes Programm der EU ist, wo das sehr fokussiert ist auf bestimmte Gruppen und wo alle Mitgliedsländer Europas angehalten sind, da aktiv zu sein. Daher ist wahrscheinlich der Zugang für genau solche Initiativen eigentlich relativ offen. Und als letztes wollte ich nochmal das Projekt MIRVA heißt Making Information Recognizable, Visible and Actionable. Da ist die Webseite dazu. Das MIRVA-Projekt ist Teil einer größeren Initiative, der Open Recognition Alliance, die auch eine Tagung Ende Oktober hat in Paris. Das ist eine sehr offene Tagung. Sie suchen nach Beiträgen und interessante Beispiele. Also insofern, Sie können auf die Webseite gehen und gegebenenfalls sich registrieren. Und darüber hinaus, Elone und ich, wir sprechen gerade mit Florian Rempold, auch Kamingespräche zu organisieren, vor allem mit Leuten aus der Wirtschaft, um ein bisschen nochmal zu erörtern, wo gibt es dann die Möglichkeiten, auch solche Badges auch in Deutschland unterzubringen.
im Wesentlichen über Badges als Instrument, was ich sehr interessant fand, als Instrument für sozusagen die Nischengruppen geredet und auch als sozusagen, also im Prinzip war das Setting Informal Learning. Also mir ist jetzt gerade erst so richtig klar geworden, dass meine interne Denkweise immer von formellen Lernsituationen ausgegangen ist. Und der spannende Aspekt mag sein, dass für informelle Lernumgebungen diese Zertifizierungsprozesse einfacher sein mögen. Da kann IBM dahinter stehen, wie auch immer. Welche Schwierigkeiten sehen Sie bei der Übertragung der Konzepte aus sozusagen diesem informalen Setting in das formelle Lernsetting, wo dann Universitäten, Rechtsabteilungen, was auch immer?
Ja. Also zunächst mal, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, im Prinzip das formale System funktioniert relativ gut für die meisten Leute. Also man muss es nicht ersetzen. Es geht eher darum, wo sind die Schwachpunkte und wo zum Beispiel, wo erfasst das System bestimmte Sachen nicht, die aber am Arbeitsmarkt gefragt werden. Das waren eben diese Soft Skills etc. Und auch, welche Gruppen werden nicht besonders gut bedient durch das System. Und das sind eben tatsächlich diese Nischegruppen, wobei in den USA, sagt man jetzt, im Prinzip die Mehrheit der Studien der Non-Traditional sind. Und wir sind nicht ganz so weit in Deutschland oder in Europa jetzt, aber vielleicht in den nächsten 10 Jahren durchaus. Insofern, also man muss schon überlegen, wie man zusätzlich andere Zertifizierungsmöglichkeiten auch verwenden kann. Tatsächlich aber ist die Frage, wie man die zwei Sachen zusammenbringt. Und deswegen finde ich das schon interessant, dass in der Regel die Badge-Initiativen, die gut funktionieren im formalen System, meistens additiv sind. Also die füllen eine Lücke, die sonst durch das formale System nicht geführt werden. Also ich glaube, da ist das, und wenn wir die verschiedenen Beispiele anschauen, früher oder bisher ist es ja so, genau diese Lücken werden gefüllt durch relativ komplexe Verfahren, wo zum Beispiel Personen, also wenn es um Anerkennung von Kompetenzen geht, Interviews geführt werden müssen oder so. Also insofern, man muss sehen, ob man das noch ein bisschen anders organisieren kann und vor allem eben über digitale Möglichkeiten auch davon profitieren kann. Ja.
Ich finde das total spannend und eine gute Idee, erstmal voraus. Aber als Sie gesagt haben, diesem letzten Beispiel, was noch experimentell ist, da habe ich sofort Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, ich will nachweisen, dass ich gute Kompetenz in der Betreuung von Kindern habe und 1000 russische Hacker bestätigen mir das. Da habe ich gedacht, so, ja, das kann man schnell sehr groß machen und dann hat man so eine Plattform, aber dann ist es schon sehr schnell wieder anonym und sehr technisch. Habe ich dann eigentlich das, was ich bei den Social Skills brauche, habe ich dann wirklich die Möglichkeit zu sehen, ja, der hat da in den und der Gruppe mit den und den Leuten, die ich vielleicht einschätzen kann, gutes Feedback bekommen, aber wenn ich das so als Badge sehe, dann ist das natürlich auch schwierig.
Also das ist zunächst mal, ich liebe diese Sätze, wo man sagt, das war sehr interessant, aber aber der Punkt ist ja, zunächst mal habe ich gesagt, das ist experimentell, aber der Punkt ist eigentlich, normalerweise ja funktioniert unser Vertrauenssystem basierend auf bestimmte Institutionen. Also wir sagen, wir wissen, dass es die Hochschule gibt, deswegen glauben wir, dass das alles richtig ist. Die Hochschule ist gegebenenfalls akkreditiert. Wo wir aber solche Systeme nicht haben, ist zum Beispiel beim Arbeitsnachweis. Also wenn ich mich bewerbe beim neuen Arbeitgeber, normalerweise habe ich so eine Art Zeugnis von meinem alten Arbeitgeber. Das ist aber ziemlich informell, weil im Prinzip ist es so, also man kann sehen, okay, der Arbeitgeber, es gibt es ja, aber er kann unterschiedliche Gründe haben, verschiedene Arten von Zeugnissen auszustellen. Dennoch habe ich die Möglichkeit, diese Person zu kontaktieren. Und das ist eigentlich das, was man über diese Badge Specification 2.0 hat. Es ist so, dass der Endorser auch quasi rückverfolgt werden kann. Und das wäre der Punkt. Also man möchte genau das vermeiden, dass man sagt, okay, das waren irgendwelche Hacker irgendwo, die das gemacht haben, sondern ich kann auch Kontakt mit dieser Person aufnehmen und normal, und das ist, was wir versuchen, ein bisschen zu stärker zu machen in einem Merve-Projekt. Man würde sehr viel wissen über diese Person, der das endorsed hat. Also man würde sehen, der hat das sehr häufig gemacht und bei anderen wurde auch Vertrauen dafür ausgesprochen. Also deswegen sagen wir fokussieren auf diese sogenannte Recognition Hubs, damit man genau auf diese Schwachpunkte wirklich fokussiert.
Letzte, würde ich sagen. Genau. Die 1000 Hacker, die haben gerade noch an eine Sache gebracht, inwieweit habe ich denn als Recipient quasi auch Einfluss auf meine Badges, also letzten Endes, das waren jetzt Systeme, die landen dann irgendwo bei irgendeiner Sammelstelle. Nun kann ich sagen, auch eigentlich war es zwar ganz schön, mache ich aber gar nicht mehr, will ich auch nicht. Oder ich stelle fest, Arbeitgeber suchen nach bestimmten Badges aus. Ja. Dann nehme ich doch lieber diesen einen Badge, von dem ich weiß, dass der hier am Hm ist, raus. Kann ich das? Darf ich das? Ist das vorgesehen?
Das ist richtig.
Wie verfügbar ist das Ganze?
Ja.
Oder ist es wirklich etwas, wo ich gar keinen Einfluss mehr habe? Wo dieser Badge kommt?
Richtig.
Ist es ein Stempel? Das ist quasi, wir sollten in der Blockchain, wenn das einmal drin steht, kriegst du es nicht mehr raus.
Ja. Tatsächlich im Moment ist es so, dass es fokussiert schon alle auf zentrale Plattformen. Deswegen habe ich das besonders betont, welche das sind. Und da ist auch, also da versucht man auch im Kreis von Open Badges auch dafür eine Lösung zu finden, weil tatsächlich wäre das wichtig, dass man sagt, okay, ich bestimme, was in jedem konkreten Fall gezeigt wird.
Zeigt und auch erworben. Also für mich widerspricht das so ein bisschen diesem Grundgedanken von Badges oder Open Badges, wie ich das verstehe, dass man bewusst sich dafür entscheidet, was zu erwerben. Und das kommt ja so überein, man hat irgendwas gemacht. Und dafür gibt es irgendwo, schwebt da eine Stelle rum, die drückt da einen Stempel drauf.
Ja. Also es ist so, meistens muss man es selbst initiieren, aber tatsächlich, also trotzdem ist es ein zentrales System. Und im Moment, man sagt, okay, das ist besser als das, aber eigentlich müsste man davon wegkommen. Aber das ist ja ein Problem des Internets insgesamt.
Ja, aber das Gute an der Sache ist, dass es ja, ich verstehe es jedenfalls, man kriegt ein Badge für eine positive Sache. Also man kriegt nicht ein Badge, wenn man irgendwie richtig daneben gehandelt hat, hoffe ich mal. Also wenn man da jetzt anfängt, mich zu sanktionieren, finde ich schwierig, aber wenn man davon ausgeht, im Normalfall, nehme ich mal an, ist es so gedacht, dass man Dinge, die man nachgewiesen hat, im positiven Sinn, ich habe was erworben, ich habe bewiesen, dass ich was kann, gut bin, deswegen ist es ja auch wichtig, finde ich, auch für das, was mir auch in meiner Arbeitswelt oft fehlt, nämlich eine Wertschätzungskultur, dass man nicht nur, wenn man alles richtig macht, irgendwie, dann ist alles normal, und wenn man irgendwas schief geht, dann kriegt man halt einen drauf, sondern dass man einfach Lob bekommt, der irgendwie was wert ist. Und das finde ich halt, das ist natürlich ein sehr positiver Aspekt an Badges. Ich darf erstmal davon ausgehen, man kann stolz darauf sein, wenn man davon was hat. Aber natürlich, wenn ich ein spezielles Profil vielleicht darstellen möchte, wo bestimmte Sachen dann vielleicht eher störend sind oder nicht so gut, also gerade wenn man daran denkt, dass da auch Leute sitzen.
Ich glaube tatsächlich nur, dass Badges, um stolz zu sein, das ist okay, aber das Interessante ist Badges, die man nutzbar machen kann. Also die mir helfen, auch neue Wege in das Bildungssystem reinzukommen oder die mir helfen, auch am Arbeitsplatz oder neue Jobs zu bekommen.
BWL-IT-Jobs beworben hat, wollte ich, ach, der hatte mal so eine Öko-Phase mit dem
genau.
Und so. Also das Problem, dass der Bildungsweg sozusagen wie so eine Art Charakterisierung für die Identität gilt oder auch in der wissenschaftlichen Kultur, der ist jetzt ein Informatiker, der ist ein Pädagoge oder so. Also das Problem besteht, glaube ich, nicht seit den Bachelors.
Ja. Ja, das wollte ich nur als einen Punkt da betonen. Wir sprechen allgemein über Zertifizierung und daher manche Themen sind genauso relevant für formale Qualifikationen.
Aber ich glaube, deswegen sind solche Geschichten wie Open Badges auch immer wichtiger, damit wir eben nicht im Leben nicht bleiben. Ne? Wir sind nur Informatiker, sondern können das, weil das wird sich im Verlauf des Lebens unterschiedlich gestalten. Ne? Neue Sachen dazu kommen. So kann man das irgendwann mal vielleicht besser zusammenstellen, das Bild mit der Zeit besser anzupassen.
Das ist Zitat vom Anfang und vom Ende.
Ja.
Extrem spannend.
Ja.
Weil für mich ist das eigentlich so ein bisschen auch aus der kommerziellen Sicht eigentlich genau der Knackpunkt. Ja? Weil aus meiner Sicht ist das nicht. Also natürlich, es liest sich erstmal als Gegensatz, aber eigentlich dahinter steckt ja was sehr gut zusammenpasst, nämlich da oben sind die eigentlichen Anforderungen eines Unternehmens an seine Belegschaft heutzutage, denke ich mal, dass das, glaube ich, in vielen Unternehmen so gesehen wird. Das untere ist ein pragmatisches Problem. Wie kriege ich denn aus der Vielzahl von Bewerbern was raus? Und das ist eigentlich ein Thema der Digitalisierung, wenn ich das verstehe.
Ja.
Und darum sitzen wir hier eigentlich, weil letztlich, wenn man mal von den anderen Aspekten absieht. Das ist doch eigentlich genau das, wo man hin muss, dass man sagt, so, der muss überhaupt nicht mehr gucken, der kriegt erstmal nach einem gut gemachten und möglichst natürlich auch aussagekräftigen System nach seinem Profil, nach dem Suchprofil. Das ist ein riesen Aufwand für HR-Abteilung, gut gemachte Stellenbeschreibungen zu machen, weil die natürlich auch immer differenzierter werden. Da sitzen Leute, die dann bei HR arbeiten und sollen eine Beschreibung schreiben, wie man der irgendwie DevOps bei einem Unternehmen macht. Schwierig, ganz schwierig, ja. Und dann zusehen soll er natürlich auch noch ein cooler Typ sein, sich prima ins Team einpassen irgendwie und noch freiwillig Dinge tun. So. Und wenn man das aber davon ausgehen kann, dass man das hinkriegt, dann sind wir an dem Punkt, wo das passt, wo man sagt, hier, ich habe meine nicht nur Badges, sondern ich stelle mir das eben ein bisschen umfangreicher vor, aber ich finde auch irgendwie kann ich wirklich zeigen, dass ich irgendwie mein Studium auch gut abgeschlossen habe und dass ich genau die Sachen erfülle zu einer gewissen Anzahl. Und dann stelle ich mir vor, so ein Arbeitgeber guckt darauf und dann sieht er möglichst gut gelistet von 100% Match bis 2% Match gegen die Leute und kann dann davon die ersten 30 einladen. Das ist natürlich auch alles schwierig, weil ist das wirklich ein Match und so weiter, aber das finde ich super spannend, da muss man gehen.
Ja, ich würde das gerne kommentieren, quasi als Teil der Runde jetzt. Mit den Badges visualisieren und zertifizieren wir ja irgendwelche Errungenschaften, Teilnahmen vielleicht auch nur, auch politische Einstellungen kann man mit Badges zertifizieren und eben auch Kompetenzen. Ne? Da komme ich jetzt auf Ihren Aspekt, den Sie gerade erwähnt haben, zurück. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man diese Badges dann verknüpft über diese Metadaten mit Kompetenzspezifikationen, die semantisch lesbar hinterliegen. Und genau in diese Kerbe schlägt ja das ESCO-Framework, was eben nicht nur die Kompetenzen, die bezeichnet als Skills, weil das unterscheiden in Knowledge und Competencies, aber jedenfalls ESCO definiert ja nicht nur das, sondern eben auch die Jobprofile dazu und welche Kompetenzen man für welche Jobs idealerweise braucht, dass eben Arbeitgeber sagen können, für das Jobprofil, was ich auch selber natürlich anlegen kann als Arbeitgeber, sind es die und die und die Kompetenzen und dann in einer tollen, heilen Welt würde man dann alle Bewerber quasi danach vorsortiert kriegen, wie gut sie diese Kompetenzen erfüllen, weil wir über die Bewerber auch über die Badges und die Verknüpfung mit den Kompetenzkategorien genau das wissen. Ja, das geht ja in die Richtung davon, sie das. Aber dafür braucht man eigentlich beide Welten. Ne? Also auch die Arbeitgeber oder die Industrie muss diese Sachen so formal spezifizieren. Wenn die weiterhin noch eine Stellenanzeige in der Zeit ausgeben, ne, dann müssen wir wieder mit Natural Language Processing erstmal rausfinden, was sind wir eigentlich.
Das wird unscharf. Aber das ist das, was einen Mehrwert für ein Unternehmen bringt und da muss ja spannend.
Ja, genau.
Also das einfach Zeit spart und am Ende glaube ich ernsthaft, wenn ich weiß, wie die Leute da arbeiten im Konzern, glaube ich, dass das insgesamt auch eine Qualitätssteigerung bei der Suche nach Personal zur Folge haben wird. Ja. Weil das ist eine Hanebüchen, die da dort ausgewählt werden. Ne?
Ja. Und also nur als letzter Punkt, glaube ich, der Punkt ist natürlich, wenn man versucht, einen sehr effizienten Rekrutierungsprozess zu haben, was man auch über Natural Learning Processes, wo man das verwendet oder andere Sachen, dann kann man natürlich Hochschulabschlüsse extrem gut ablesen, weil die sehr standardisiert sind. Bloß die ganzen Sachen, die man sonst auf Papier hat, die kann man nicht so gut lesen. Das heißt, wahrscheinlich wird man die dann ignorieren in der ersten Phase. Wenn man aber für die anderen Sachen, für die anderen Kompetenzen eben auch digitale Nachweise hat, dann kann man das natürlich genau in dieses System mit einspielen lassen. Also wahrscheinlich ist es, also je mehr Digitalisierung verwendet wird für Rekrutierung, umso mehr braucht man genau die Badges, um quasi eine digitale Antwort auf diese Frage nach dem eigentlichen Kompetenz für eine Person. Okay, danke.